Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Shisha-Bars in Deutschland. Von Rückzugsorten, Razzien und Anschlägen. Ein Feature von Marc Bedhoff.
Mein Name ist Faisal Kawusi. Willkommen zu Cosmo-Kontrollverlust. Und nachdem ich jetzt ein sehr, sehr interessantes, leider unterbrochenes Gespräch mit der Frau Kentsche hatte, geht es natürlich sehr, sehr brisant weiter. Und nicht mit irgendwem, sondern mit dem Innenminister des Bundeslands Nordrhein-Westfalen zum Thema Clankriminalität. Ich freue mich sehr, dass er sich Zeit für uns genommen hat. Guten Morgen, Herr Reul.
Guten Morgen, Herr Kawusi.
Ein Interview des Komikers Faisal Kawusi mit NRW-Innenminister Herbert Reul für den Sender WDR Cosmo. Kawusi spricht mit Reul über die regelmäßigen Razzien in Shisha-Bars, die der Innenminister seit einigen Jahren propagiert.
Die Idee ist eigentlich, über viele kleine Maßnahmen Beiträge zu leisten nach dem Motto, hier bei uns gelten die Regeln des Staates, die Gesetze, die muss man befolgen und wenn man sie verletzt, kriegt man ein Problem. Und das können große und kleine Sachen sein. Und das ist eigentlich diese 1000 Nadelstiche. Und das ist aber nur ein Teil des Projekts.
Aber es sind ja wirklich Nadelstiche, ne? Weil wenn man sich ja die öffentlichen polizeilichen Berichte durchliest, dann sind das ja wirklich Kleinigkeiten von nicht verzolltem Tabak über Hygienemaßnahmen, die dort nicht eingehalten werden. Das sind ja wirklich buchstäblich Nadelstiche. Also es ist ja nicht etwas, was den Leuten wehtut. Aber da stelle ich mir natürlich auch die Frage, das wurden ja viele Shisha-Bars untersucht. Wer hat sich das überlegt? Ne? Also Herr Reul, ich sage Ihnen das als jemand, der gerne mal Shisha-Bars besucht und auch heute gerne noch dorthin geht. Ja. Wer hat sich überlegt, der böse Ausländer, der ist doch bestimmt in der Shisha-Bar?
Nee, erstens stimmt das mit den bösen Ausländern nicht und zweitens auch nicht die Analogie, böse Ausländer sind Shisha-Bars, das sind auch noch andere Leute und es gibt gute und schlechte Shisha-Bars. Das ist ja schon mal der erste Fakt.
Aber ich kann Ihnen auch aus eigener Erfahrung sagen, dass wenn Sie jetzt auf der Suche nach Clan-Kriminellen sind oder Mitglieder von diesen Clans, dann finden Sie in den Kölner Luxusrestaurants sehr viel mehr von denen als jetzt die kleinen Fische in der Shisha-Bar.
Ja, aber langsam. Die kleinen Regeln müssen auch eingehalten werden. Das zweite ist ja die große Struktur, das machen wir ja auch. Aber das kriegen Sie nicht mit Durchsuchungen hin, sondern da müssen Sie ganz lange Untersuchungen machen.
Herr Reul, ich danke Ihnen für Ihre Zeit, aber eine letzte Frage habe ich noch.
Bitte.
Traube Minze oder Doppelapfel?
Keine Ahnung, kann ich nichts mit anfangen.
Herr Reul, ich glaube, wenn der Lockdown vorbei ist, gehen wir beide erstmal eine Shisha rauchen. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und wünsche noch einen schönen Tag.
Tschüss, alles Gute.
Tschüss.
Kein gastronomisches Konzept, nicht mal Burgerläden, hatte in den vergangenen Jahren so großen Erfolg wie die Shisha-Bar. 6000 Shisha-Bars, schätzt das Statistische Bundesamt, gibt es in Deutschland. Selbst wenn man alle McDonald's und Burger King-Filialen sowie die Kinos im Land zusammenpackt, kommt man nicht auf eine solche Zahl. Für junge Menschen mit Migrationserfahrung ist die Shisha-Bar ein Safe Space. Für Politik und Justiz ist sie Teil krimineller Welten. Herbert Reul, der eben gehörte Innenminister in NRW zum Beispiel, nennt Shisha-Bars den Boden der Clan-Kriminalität. Deswegen finden ständig Razzien in den Bars statt. Doch wie gerechtfertigt und sinnvoll sind diese Razzien? Welchen Erfolg haben sie? Und welchen gesellschaftlichen Preis? Ein Dezembertag auf der Sonnenallee in Berlin-Neukölln. Bäckereien, Imbisse, Kioske reihen sich aneinander. Dazwischen Shisha-Bars, in denen Männer und Frauen sitzen und an den Schläuchen ihrer Shishas ziehen, den Rauch ausblasen, auf ihr Handy schauen. Einer der Gäste ist auch häufiger Mohammed Shachur, 27 Jahre alt, Referent bei einer Menschenrechtsorganisation und Student der Sozialwissenschaften im Master.
Das erste Mal in der Shisha habe ich geraucht, war ich 13 und dann habe ich auch heftig Ärger bekommen von meinen Eltern, als sie das erfahren haben.
Als junger Erwachsener besucht Shachur dann immer wieder Shisha-Bars. Zu der Zeit arbeitet er selbst als Türsteher. Für ihn ist es kein Problem, in die Diskotheken und Clubs Berlins reinzukommen. Für viele seiner Freunde schon.
Ich kenne das von vielen Freunden und Bekannten, die jetzt halt, ne, sagen wir mal, nicht biodeutsch sind, dass die da halt Probleme hatten. Und dann hat man sich dann auch irgendwann gedacht, okay, man gibt sich die Blöße nicht und man tut sich das nicht an, steht da in der Kälte ein, zwei Stunden, um nur wieder zu hören, dass man nicht reinkommt.
Die Alternative zu Clubs und Diskotheken? Die Shisha-Bars, die sich in diesen Jahren in vielen deutschen Städten verbreiten.
Shisha-Bars sind jetzt so aus meiner Sicht eher ein Phänomen der letzten 10, 15 Jahre, auch in der Jugendkultur. Da hat sich ganz viel getan. Die haben sich als Treffpunkte etabliert, auch als Kommunikationsmittelpunkt. Insofern sind sie aber natürlich auch Anziehungspunkt für kriminelle Clanangehörige, die sich eben auch in diesen Shisha-Bars treffen.
Achim Schmitz, leitender Kriminaldirektor beim Landeskriminalamt in Nordrhein-Westfalen. Immer wieder, sagt er, landen Berichte über Shisha-Bars auf seinem Schreibtisch. Allein im vergangenen Jahr hat die Polizei in Nordrhein-Westfalen 202 Shisha-Bars im Zusammenhang mit Clankriminalität kontrolliert. Zum Vergleich, Spielhallen waren es nur 8.
Ist es also auf der einen Seite ein polizeilicher Beobachtungsraum, in dem wir für uns relevante, tatverdächtige, polizeilich in Erscheinung getretene Personen beobachten und feststellen können? Damit auch ein Verdachtsgewinnungsraum, das kann man, glaube ich, ganz klar so sagen. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch der Ansatzpunkt für eben den 360-Grad-Ansatz, um zu sagen, Leute, wenn ihr euch hier in unserer Gesellschaft, in unserer Mitte mit euren Geschäftsbetrieben etablieren wollt, dann haltet euch bitte auch an unsere Regeln.
Nach seinem Amtsantritt 2017 hatte NRW-Innenminister Herbert Reul den Kampf gegen oft arabischstämmige Clans zu einem zentralen Anliegen erklärt. In der Bild-Zeitung sagte er zum Beispiel:
Bei uns in Deutschland gilt nicht das Gesetz der Familie. Wir müssen den kriminellen Clans zeigen, dass die Straßen nicht denen gehören, sondern dass wir ihnen das Leben schwer machen. Sie sollen merken, wir lassen sie einfach nicht in Ruhe.
Wenn Sie sich zurückerinnern, hatten wir eine Situation in Nordrhein-Westfalen, in der insbesondere eben diese Personengruppen immer häufiger im öffentlichen Raum störend, teilweise verstörend in Erscheinung traten. Wir hatten es zu tun mit großen Tumultlagen, wir hatten es zu tun mit erheblichen Widerständen gegen eingesetzte Polizeikräfte. Wir hatten auch eine empfindliche Störung des Sicherheitsgefühls der Bürger in diesen Regionen, in denen diese Clanangehörigen, diese kriminellen Clanangehörigen verstärkt auftraten, und dem musste einfach entgegengetreten werden.
So beginnen die Razzien in NRW. Ähnlich ist es in Berlin-Neukölln. Auch dort wollen Politik und Polizei ein klares Zeichen gegen Clans setzen. Mohammed Shachur erinnert sich.
Für mich war das so 2017, 2018, mir das immer mehr aufgestoßen, dass das immer in den Medien kam und immer wieder von den Clans gesprochen wurde, dass da so ein Gefühl entstanden ist wie, hey, es ist gerade voll gefährlich, was da gerade passiert. Und man denkt sich so, okay, das Café kenne ich doch. Das ist doch, also ja, weiß nicht, ob da jeder gerne abends sitzt, muss man auch nicht. Aber das ist ein ganz normales Café, da spielen die Leute gerade den ganzen Abend Karten und rauchen sich die Birne zu, auf gut Deutsch.
Seit einigen Jahren führen Ordnungsamt, Zoll und Polizei in Shisha-Bars in Neukölln nun regelmäßig Razzien durch. Sie kontrollieren Gäste, suchen nach Waffen, unverzollten Tabak, Bargeld. Von Ende Juni 2020 bis Dezember 2021 gab es, das geht aus einer Anfrage der Linken hervor, in Neukölln 34 sogenannte Schwerpunkteinsätze mit Bezug zur Bekämpfung der Clankriminalität. In ganz Berlin waren es 250 Einsätze. Oft sind bei den Razzien Journalisten und Pressefotografen dabei. So auch bei einer Razzia im November 2021, von der Bild.de groß berichtete. Auf den Fotos des Artikels zu sehen, Polizisten, die Shisha-Bar-Gäste abtasten, Polizisten, die die Hand am Griff eines Maschinengewehrs halten. Zwischen den Polizisten steht ein 2 Meter großer Mann im blauen Mantel. Das ist Martin Hiekel, der Bezirksbürgermeister von Neukölln.
Für mich ist es immer wichtig, weil ich mir natürlich selber auch ein Bild machen möchte, was die Kolleginnen und Kollegen dort vor Ort machen. Und dann tatsächlich, wie die Kolleginnen und Kollegen mit den Bürgerinnen und Bürgern dort umgehen, wie die Bürgerinnen und Bürger reagieren und auch ein Stück weit der Wertschätzung dafür, dass die Sicherheits- und Ordnungsbehörden hier auch ressortübergreifend Zuständigkeiten denken und zusammenarbeiten, wenn man halt vom gemeinsamen Willen getragen ist, hier eine sichere Stadt auch herzustellen.
Eine sichere Stadt herstellen, das ist eines der zentralen Ziele des SPD-Politikers Hiekel. Vor allem die Clans, die sich laut Hiekel besonders hier in Berlin-Neukölln finden lassen, hat er dabei ins Auge gefasst. Mit der Politik der 1000 Nadelstiche.
Politik der 1000 Nadelstiche bedeutet in dem Fall, dass tatsächlich dort sehr niedrigschwellig auch Ordnungswidrigkeiten und kleine Straftaten geahndet und verfolgt werden, um eben auch deutlich zu machen, dass der öffentliche Raum allen gehört und dass es eben keine Räume gibt, die vermeintlich nur Kriminellen zugänglich sind oder wo eben der Staat nicht das Sagen hat, sondern dass der Staat und die Stärke des Rechts an allen Stellen in dieser Stadt gleichermaßen gilt.
Die Clan-Mitglieder, meint Hiekel, würden ihre Missachtung des Staates zum Beispiel dadurch zeigen, dass sie ihre teuren Autos in zweiter Reihe parken. Oder damit, dass sie sich in Shisha-Bars breitmachen.
In dem Rahmen haben tatsächlich so in den letzten 10 bis 5 Jahren Shisha-Bars eine Rolle gespielt, einfach als Treffpunkte von Menschen aus dem Milieu, um sich zu verabreden oder um sich auszutauschen als Homebase. Und dementsprechend gab es eine gewisse Assoziierung mit diesem Gewerbe in den letzten 5 Jahren.
Deswegen, meint Hiekel, seien die Razzien in Shisha-Bars gerechtfertigt. Inzwischen werden nicht mehr nur in Neukölln Shisha-Bars häufig mit Razzien durchsucht. Die Politik der 1000 Nadelstiche findet sich in vielen anderen Großstädten, im Ruhrgebiet. Oder auch in Goch, einer Stadt mit 35.000 Einwohnern am Niederrhein, ganz im Westen des Landes. Hier hat Emin seine Bar.
Haben wir noch hier unseren VIP-Bereich. Das ist unser VIP-Bereich. Hier rechts geht es zu den Toiletten. Hier ist unser Garten. Jetzt sieht das momentan jetzt nicht so aus.
Emin trägt einen sommerhimmelblauen Versace-Pullover, Glatze und Vollbart. Auf einem seiner Finger hat er die Zahl 7 tätowiert. Das sei seine Glückszahl, sagt er. Er sei am 7. Februar als 7. von 10 Kindern geboren. Auch seine Bar heißt 7. Während er durch die Shisha-Bar führt, läuft sein Hund, ein weißer Boxer, neben ihm her.
Das ist ein Spieltisch da. Und Fun for Four ist auch eine sehr berühmte GmbH-Firma, die in allen Bars jetzt vertreten sind. Da sind über 200-300 Spiele drauf und da können die Kunden sich da auch hinsetzen und dann sich unterhalten.
Um den digitalen Spieltisch herum stehen schwere schwarze Ledersofas. Der Boden ist ebenfalls schwarz, die Wände auch, mit goldenen Applikationen. Von den Decken hängen große Bildschirme. Neben der Bar stehen 2 Spielautomaten.
Die Kunden sollen immer dieses Wow-Effekt haben. Wow, schöne Bar. Hier kann man sich wohlfühlen. Das ist das A und O. Also wirklich das A und O. Also Design macht auch sehr, sehr viel aus.
2014 hat Emin die erste Shisha-Bar in Goch und Umgebung eröffnet. Sie wurde zum Erfolg. Einige Jahre später zog er in eine größere Bar um. Er machte im März 2020 auf. Das erste Jahr war wegen der Pandemie eine Katastrophe. Erst jetzt geht es langsam aufwärts. Sonst ist in Goch, das umgeben von Feldern direkt an der niederländischen Grenze liegt, nicht viel los.
Das ist ein Zombieland. Ehrlich, ist tot. Tot, tot, tot.
Emins Bar liegt im Zentrum der Stadt, gleich gegenüber der Kirche. Sie ist ein wichtiger Treffpunkt geworden.
Ich habe schon so meine, ja jetzt realistisch, 20, 25 wirklich Stammgäste, die auch fast tagtäglich hier sind, ja. Also ist jetzt wie eine Familie, wir sitzen alle an einem Tisch.
Emin lässt sich in eines der schwarzen Ledersofas fallen, entdeckt ein Loch, hineingebrannt von einem der Kohlestücke, die es braucht, um eine Shisha anzuzünden. Er schüttelt unzufrieden den Kopf. Emin ist wichtig, dass alles top ist, auch in der Zusammenarbeit mit dem Chef des örtlichen Ordnungsamtes.
Er sagt mir zum Beispiel, ihr müsst jetzt hier die Melder anbringen, mache ich. Wenn er sagt, eure Lüftungsanlage muss vom TÜV überprüft werden, wir brauchen da eine Bescheinigung für, rufe ich dann den Typen vom TÜV an, mache ich.
Trotzdem ist Emin seit der Eröffnung seines neuen Ladens im März 2020 schon 2-mal von Polizei, Ordnungsamt und Zoll kontrolliert worden.
Man wird einfach überall einen Kamm geschert. Also wenn die sagen, da ist jetzt ein Schwarzkopf, der andere Schwarzkopf ist genauso. Man sollte nicht alle über einen Kamm scheren. Ich sage jetzt auch nicht, du bist jetzt ein Deutscher, du bist jetzt ein Nazi. Verstehst du, was ich meine?
Mohammed Shachur aus Neukölln sieht das ähnlich.
Es gibt keine Kollektivschuld in unserem Staat und in unserem System. Aber das passiert dann da relativ schnell. In einem Wisch wird dann von Clans gesprochen, von den Shisha-Bars als kriminelle Orte. Und auf einmal sind all jene, die dort sitzen, unter diesem Generalverdacht, dass sie mindestens Beihilfe zu Verbrechen leisten, ohne dass das irgendwie bewiesen oder ermittelt wurde.
Er hält die Razzien in Shisha-Bars für diskriminierend.
Ich glaube, das hat halt viel auch damit zu tun, wer da ein- und ausgeht und was für eine Gruppe von Menschen das ist. In Berlin kann man sicher in einem Club relativ sicher eigentlich einen Joint rauchen. Gleichzeitig würde das, also war dieser Joint in einem Shisha-Café, sagen wir, irgendwo in der Sonnenallee, das wäre dann schon ein Großeinsatz wieder. Wenn man diesen Joint dann ausfindig machen würde, würde das dann auch irgendwo vermerkt werden und dann würde man so ein so ein kleines Tütchen, wie wir die kennen, fotografieren und der Presse präsentieren als den großen Schlag gegen die organisierte Kriminalität. Und ich glaube, da fällt das halt zusammen. Also es geht gar nicht darum, was getan wird, sondern wer tut es. Und das ist so ein bisschen die Problematik. Und dort ist halt das Klientel ist halt nahöstlich. Das sind junge, arabischstämmige, türkischstämmige, kurdischstämmige Männer auch oft.
Mittlerweile sind Razzien in Shisha-Bars Bestandteil der City-Safe-Konzepte vieler deutscher Städte. Vor allem, um das angeblich fragile, subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken. Doch ist es überhaupt verhältnismäßig, ständig Dutzende Shisha-Bars zu kontrollieren?
Das kann man immer am besten danach beurteilen, was am Ende rauskommt. Und hier gibt es für verschiedene Städte, für Berlin, aber auch für Nordrhein-Westfalen, inzwischen aufgrund von verschiedenen parlamentarischen Anfragen, eben auch Aussagen der Polizei, was dann tatsächlich die Ergebnisse waren.
Der Bochumer Kriminologe Thomas Feltes.
Und die sehen doch sehr bescheiden aus für den Aufwand, der dort getrieben wird. Da wird tatsächlich dann mal ein paar Kilogramm nicht verzollter Tabak festgestellt. Da gibt es andere Verstöße, möglicherweise gegen gewerberechtliche Vorschriften. Hier und da wird tatsächlich auch mal jemand gefunden, der mit Haftbefehl gesucht wird, aber den finden Sie bei üblichen Verkehrskontrollen auch. Das heißt, das Ganze ist inszeniert, ist symbolische Politik, die dafür sorgen soll, dass die jeweiligen Innenminister ja ihre harte, ihre konsequente Seite zeigen können.
Nach vielen der Razzien gibt die Polizei Pressemitteilungen heraus, in der sie die Ergebnisse vermeldet. Was sie bei den Razzien häufig findet, Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung, das Infektionsschutzgesetz, den Jugend- oder Gesundheitsschutz. Hin und wieder auch Drogen, große Funde sind jedoch selten. Manchmal werden Waffen konfisziert, Messer zum Beispiel. Häufiger gibt es manipulierte Spielautomaten oder Funde von unverzolltem Shisha-Tabak. Ziemlich wenig für den großen Personaleinsatz, meint Feltes, den es für die Einsätze braucht. Achim Schmitz, leitender Direktor beim LKA in NRW, entgegnet:
Da steckt ein massiver Ressourceneinsatz dahinter, das stimmt. Aber das ist ja auch ein wirklicher kriminalpolitischer und polizeilicher Schwerpunkt.
Bei der Clankriminalität, sagt Schmidt, sei es so, dass ein Großteil der Straftaten durch einige wenige junge Männer begangen wird. Die Razzien seien da eine Chance zur Prävention.
Also je früher staatliche Intervention einsetzt, desto eher besteht die Möglichkeit, bei einer noch nicht verfestigten kriminellen Karriere deutlich zu machen, dass das nicht der richtige Weg ist. Dass wir hier Regeln haben, an die man sich zu halten hat, dass wir auch keine Paralleljustiz dulden. Und natürlich bietet das die Möglichkeit zu einer Verhaltensänderung. Und jeder, der durch eine frühe Intervention dazu gebracht wird, ich sag mal, eine solche Konfrontation künftig zu vermeiden, ist sicherlich ein Gewinn, keine Frage.
Zudem würden die Erkenntnisse aus den Razzien in Ermittlungsverfahren fließen. Das bestätigt auch Sebastian Fiedler, ehemaliger Vorsitzender des Bundes deutscher Kriminalbeamter.
Ziel einer Razzia ist es unter anderem natürlich auch Erkenntnisse zu gewinnen. Und die stehen zunächst mal überhaupt gar nicht in der Zeitung. Also das heißt, Bewertungsmaßstab kann da an der Stelle die Presse schlicht und ergreifend nicht sein. Sondern es kann durchaus sein, dass aus Razzien Erkenntnisse gewonnen werden. Zum Beispiel, wer hält sich mit wem da jetzt auf? Und ich rede jetzt natürlich über Kriminelle.
Dass Clans in Shisha-Bars kriminelle Absprachen treffen, lässt sich jedoch kaum belegen, wie auch aus einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der Linken in Berlin hervorgeht.
Gab es konkrete Hinweise darauf, dass in den kontrollierten Örtlichkeiten Aktivitäten stattfinden oder Beweismaterial anzufinden sein könnte, welche in direkter Verbindung zu organisierter Kriminalität stehen? Bitte einzeln aufführen. Zu acht. Die Polizei Berlin wurde in Amtshilfe für die weiteren beteiligten Behörden sowie in eigener Zuständigkeit gemäß dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz Berlin tätig. Ein konkreter Hinweis zu Aktivitäten oder Beweismaterial mit direkter Verbindung zur organisierten Kriminalität lag nicht vor. Es handelte sich nicht um strafprozessuale Maßnahmen. Insoweit sollten diese nicht dem Auffinden von Beweismitteln dienen.
Also, bei den ungefähr 30 Razzien, auf die sich diese Anfrage bezieht, gab es keine, bei dem die Ermittler vorher Hinweise auf Verbindungen zur organisierten Kriminalität zu Clans hatten. Ein anderes Argument, das Schmitz, Hiekel und auch Fiedler nennen: Es gehe bei den Razzien um das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger. Thomas Feltes, Kriminologe an der Ruhr-Universität Bochum, ist da skeptisch.
Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Bürgerinnen und Bürger wenn man sie befragt, was denn ihre Probleme in der Stadt sind, nicht die Shisha-Bars nennen würden. Ich kann das sogar empirisch belegen, weil wir tatsächlich in Bochum vor einiger Zeit die Bürgerinnen und Bürger dort gefragt haben nach ihrem Sicherheitsgefühl. Und das Sicherheitsgefühl wird da immer noch und ganz wesentlich von den Problemen, die sich um den Straßenverkehr bewegen, geprägt, auch in der eigenen Nachbarschaft. Und gerade dort, wo diese Durchsuchungen und Razzien gemacht werden, nämlich in den Vergnügungsvierteln, gibt es im Grunde genommen überhaupt keinen Grund, das entsprechend zu legitimieren. Dort fühlt sich niemand unsicher, weil dann würde er auch dort nicht hingehen. Und die jungen Menschen, die sich dort bewegen, die können das sehr wohl einschätzen.
Für Thomas Feltes sind die Razzien der falsche Weg des Staates, Regeln darzustellen. Vielmehr seien es Ablenkungsmaßnahmen, die schwere Risiken und Nebenwirkungen beinhalteten. Diese Nebenwirkungen kennt auch Mohammed Shahur.
Ich kenne Berichte von Leuten, die erzählt haben, die wurden fast ausgezogen auf der Toilette und die haben sich gar nicht zu Schulden kommen lassen. Das sind ganz normale Typen. Ich kenne gute Freunde, das sind richtig gebildete Leute, die einfach irgendwie tatsächlich aus dem Iran geflüchtet sind oder so und dann dort ein- und ausgehen. Weil sie das so kennen, das ist vielleicht auch einfach so, damit sind sie groß geworden, auch in ihren Ländern, und wollen das dann hier weiter betreiben und machen das dann halt abends und gehen in eine Shisha-Bar zum Feierabend, wie der andere in eine Kneipe geht und ein Bierchen trinkt und werden dann, ja, erniedrigt auch. Und dann geht's halt, sind dann halt so Szenen wie alle auf den Boden, schwer bewaffnete Polizisten kommen rein. Das ist nicht ohne und das hinterlässt auch Spuren in der Community.
Shahur hat mit Freunden deswegen eine Initiative mit dem Namen Kein Generalverdacht gegründet. Die Initiative, so die Selbstbeschreibung, stellt sich gegen die pauschale Verdächtigung, Kriminalisierung und Verdrängung von Neuköllnerinnen und Neuköllnern durch repressive Maßnahmen, rassistische Diskurse und angebliche Kriminalitätsbekämpfung.
Es führt vor allem zu Stigmatisierung und schafft ein Klima des Misstrauens. Dann gibt es auch viele Leute mit einer relativ frischen Fluchtgeschichte. Das sind Leute, die haben auch ohnehin ein sehr schwieriges Verhältnis zum Staat, also zu Staatlichkeit. Wenn ich gerade aus Syrien geflüchtet bin und weiß, wie quasi die Sicherheitskräfte in Syrien auf Demonstrationen und Kundgebungen für Frieden und Demokratie dann auf Demonstrierende losgegangen sind und dann auf einmal abends in einer Shisha-Bar sitze und dann kommen deutsche Beamte auf mich zu mit Waffen. Das ist eine ganz große Show und die richtet unglaublich viel Schaden an, glaube ich.
Die Razzien, meint auch Thomas Feltes, tragen dazu bei, dass sich junge Menschen, die sowieso schon am Rand der Gesellschaft stehen, ein weiteres Mal diskriminiert fühlen und so das Vertrauen in den Staat verlieren, in die Hände krimineller Personen getrieben werden. Anzeichen für das Ende der Shisha-Bar-Razzien gibt es jedoch keine. Vielmehr finden ständig neue Razzien statt und das mit enormem Personaleinsatz. Aus einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der Linken für eine der Razzien in Neukölln:
Die Polizei Berlin, Direktion Einsatz, Polizeipräsidium, Stab, Landeskriminalamt, örtliche Direktionen, war mit 357 Dienstkräften beteiligt. Das Bezirksamt Neukölln mit 11 Dienstkräften, das Finanzamt für Fahndung und Strafsachen mit 15 Dienstkräften und die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe mit 6 Dienstkräften. Die Anzahl der Einsatzkräftestunden betrug bei der Polizei Berlin 2033 Stunden, beim Bezirksamt Neukölln 88 Stunden, bei der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe 12 Stunden. Das Finanzamt für Fahndung und Strafsachen hat im Zusammenhang mit dem Einsatz einschließlich Vor- und Nachbereitung insgesamt ca. 208 Einsatzkräftestunden geleistet.
Wäre es nicht sinnvoller, die vorhandenen Polizistinnen und Polizisten anderweitig einzusetzen? Sebastian Fiedler, ehemaliger Vorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter:
Aus Sicht der Strafverfolger im Verborgenen betrieben werden, verdeckt geführt werden und über einen langen Zeitraum, weil die Zielsetzung Nummer 1 zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität eigentlich immer ist, ihnen die Vermögenswerte abzunehmen, die sie durch Kriminalität erwirtschaftet haben. Und das gelingt nicht so sehr durch Razzien als durch intensive, feingliedrige Ermittlungen über einen langen Zeitraum.
In den vergangenen Jahren sind die Shisha-Bars aber noch aus einem anderen Grund in die Schlagzeilen gekommen. Als ein Angriffsziel rassistischer Verbrechen. Das Schlimmste dieser Verbrechen war der Anschlag in Hanau am 19. Februar 2020, bei dem ein rechtsextremer Terrorist in Shisha-Bars und einer Bar mit angrenzendem Kiosk 9 Menschen mit Migrationserfahrung tötete.
Für uns ist ganz klar als Initiative, dass der Attentäter von Hanas, Tobias R., da am 19. Februar 2020 nicht aus Jux und Dollerei in 2 Shisha-Bars gegangen ist, um dort seine vermeintlichen Feinde umzubringen und diesen schrecklichen Anschlag zu begehen. Ich würde auch nicht von einem monokausalen Zusammenhang sprechen, aber natürlich gibt es auch eine Mitverantwortung einer politischen Kommunikation, die nicht mehr differenziert hat und die erklärt hat, dass ja in Shisha-Bars sind Kriminelle und dort verkehren Kriminelle. Und ja, und das hat auch dazu geführt, dass diese jungen Menschen, diese 9 jungen Menschen dort sterben mussten.
Ich denke, es gab eine gewisse Zurückhaltung unmittelbar danach. Die wurde dann aber eben auch durch die Corona-Pandemie in Teilen abgelöst. Es wird sicherlich nicht mehr so forciert, wie das noch vorher der Fall war. Aber gerade das Beispiel Hanau zeigt ja, dass eine vernünftige Aufarbeitung dieser Ereignisse, gerade eben auch was die Ereignisse in der Shisha-Bar oder auch in dem Imbiss anbetrifft, nicht erfolgt ist. Also in dem Imbiss, wo eine Fluchttür auf Anweisung der Polizei geschlossen war, die maßgeblich dafür verantwortlich war, dass die Menschen nicht flüchten konnten und dann auch dort jemand erschossen wurde. Das alles ist nicht aufgearbeitet worden, dafür weigert sich die Politik und die Polizei.
Im September 2021 wurde in Gelnhausen bei Hanau dann wieder eine Razzia in Shisha-Bars durchgeführt. Die Polizei, berichtete eine Lokalzeitung, sei mit einem Großaufgebot ausgerückt.
Shisha-Bars in Deutschland, von Rückzugsorten, Razzien und Anschlägen. Das war ein Feature von Marc Bedorf, Redaktion Carsten Burtke, Regie Clarisse Cosset, Technik Jan Fraune, es sprach Camille Jamal.